Ja, es ist ja schön, dass Sie heute Nachmittag hierher gekommen sind, um sich etwas mit Prophetie auseinanderzusetzen. In der Welt, in der wir leben, gilt Prophetie ja gemeinhin eher als Scharlatanerie oder als Betrug. Da treten irgendwelche Taschenspieler auf in irgendwelchen Veranstaltungen und wollen den Menschen sagen, dass sie wüssten, was ihre Zukunft angeht oder was die Zukunft der Welt angeht. Vielleicht sind heute auch manchmal an die Stelle der Propheten, jetzt will ich gar nicht sagen, der Echten und der Falschen, sind dann die Prognosen der Wirtschaftsweisen oder der Politiker oder ähnlicher gekommen, wobei die genauso häufig daneben liegen, wie sie mal richtig tippen, was einfach daran liegt, dass die ja auch nicht mehr wissen als wir, sondern meistens dann gegenwärtige Trends weiter in die Zukunft schreiben. Und wenn Sie noch vor 2 Jahren gelesen hätten, was den Ölpreis anging, da wurde gesagt, bald wird das Fass Rohöl 160, 200 Dollar kosten. Ja, und jetzt überbietet man sich in den unteren Preisen, nicht 30 Dollar, 20 Dollar, 10 Dollar, 0 Dollar. Wer weiß schon genau. Aber das ist genau das, was die Bibel nicht als Prophetie bezeichnet. Da geht es nicht um eigene Spekulation. Da geht es nicht um Trendforschung oder so etwas. Prophetie meint in der Bibel, dass Gott Menschen Dinge mitteilt. Und das müssen gar nicht mal Dinge der Zukunft sein. Prophetie im Alten und Neuen Testament meint, dass Menschen nicht nur weitergeben, was sie sich selbst überlegt haben, sondern dass sie weitergeben, was sie direkt von Gott empfangen haben. Also wie müssen wir uns das vorstellen? Gott redet zu Menschen, meistens akustisch wahrnehmbar, zumindest für diese. Und diese Menschen wissen auch sofort, das, was sie da hören, das ist von Gott. Das ist nicht irgendeine innere Stimme, das ist nicht das Gewissen oder was man sonst so innerlich manchmal hören kann, die eigenen Wünsche, Befürchtungen, Ängste, sondern das ist ganz deutlich erkennbar, hier redet Gott. Und das finden wir im Alten wie auch im Neuen Testament. Prophetie ist dabei nicht immer nur auf die Zukunft ausgerichtet, sondern Prophetie kann sowohl die Gegenwart betreffen, das sehen wir ja bei manchen der großen Propheten des Alten Testaments, die dann von Gott Aussagen machen über den gegenwärtigen Zustand Israel und dann dem jeweilig Herrschenden Ratschläge geben und sagen, Gott hat gesagt, Gott teilt mit oder wenn du das tust, dann wird das und das dabei herauskommen. Wir haben sogar manches Mal in der Bibel Prophetie, die ist rückwärtsgewandt sozusagen, da wird jemandem etwas offenbar, was schon lange geschehen ist. Beispielsweise im Judentum und auch im Alten Testament wird ja Mose als einer der größten Propheten bezeichnet. Und wenn wir sehen, schreibt Mose ja in seinen 5 Büchern relativ wenig, was die weitere Zukunft angeht. So ein paar Aussagen sind schon darin, aber relativ wenig. Ich würde davon ausgehen, dass er ganz vieles von dem, was er aufgeschrieben hat, was vor seiner Zeit war, vom Anbeginn der Welt an, von der Schöpfung an, Mose war ja nicht dabei, als Noah in die Arche gestiegen ist. Mose war auch nicht dabei, als Gott Adam und Eva geschaffen hat, sondern ich gehe jetzt davon aus, hier liegt eine Offenbarung Gottes vor, eine Prophetie sozusagen, eine prophetische Schau zurück zu den Anfängen der Welt. Genauso wie wir an anderen Stellen, zum Beispiel in der Offenbarung des Johannes, dann einen Blick in die weitere Zukunft haben, bis dann zur ewigen Herrlichkeit, zum himmlischen Jerusalem, zu dem Reich, was Gott einmal aufrichten will. Also Prophetie ist von seinem Wesen her Mitteilung Gottes, und zwar des Gottes, der Himmel und Erde gemacht hat, des Gottes, der der Vater Jesu Christi ist, des Gottes, der einmal wiederkommen wird in Jesus Christus und vor dem wir alle einmal stehen werden, um Rechenschaft abzulegen. Und die einen werden ewig bei ihm sein, die anderen werden ewig von ihm getrennt werden. Wenn das wirklich stimmt, dann ist ja Prophetie in der Bibel und auch für uns heute eine unheimlich wichtige Angelegenheit. Weil da haben wir das drin, was Gott den Menschen mitteilen will. Nicht nur irgendwelche schönen Überlegungen von Theologen oder eben Geistlichen oder Predigern, die alle gut sein können, je nachdem, wo die jeweiligen Redner im Glauben stehen. Dann kann uns das ja auch ermutigen und weiterführen. Und Gott kann ja auch diejenigen, die sich für ihn einsetzen, heute durch seinen Heiligen Geist führen, dass sie das sagen, was gesagt werden soll. Prophetie ist aber nochmal etwas anderes. Prophetie hat nichts damit zu tun, dass man sich selbst Gedanken macht, Systeme zusammensetzt oder Bibelverse auslegt und deutet. Das können wir ja auch unter Leitung des Heiligen Geistes heute tun. Sondern Prophetie bedeutet eben, Gott spricht direkt zu einem Menschen und teilt ihm etwas mit, in den meisten Fällen für andere. Und dann soll derjenige das, was er von Gott gehört hat, anderen weitergeben. Und mein erster Teil soll sich ja damit beschäftigen, dass ich mit Ihnen da hineinschaue, und zwar nur einige Beispiele dafür erwähne, wo in der Bibel das Kommen von Jesus Christus, das erste Kommen von Jesus Christus vorbereitet wird. Wir haben im Alten Testament eine ganze Menge Stellen, die ankündigen, was passieren wird, wenn Gott sein Messias, sein Gesalbten schicken wird. Und ich möchte das jetzt einmal so machen, dass ich in den ersten Kapiteln des Matthäusevangeliums etwas blättere und dann auch eine Textstelle genauer anschaue. Und die soll bloß stellvertretend stehen für viele andere Beispiele, die wir in der Bibel finden. Das Matthäusevangelium ist ja geschrieben in erster Linie für jüdische Leser. Der Kirchenvater Papias berichtet uns auch, dass wahrscheinlich das Matthäusevangelium ursprünglich auf Hebräisch geschrieben worden sein soll. Wir haben keine Abschriften davon, aber dann wird gesagt, es sei relativ bald aufs Griechische übersetzt, damit auch alle anderen es lesen können. Vom Inhalt her würde es durchaus passen, weil wie keines der anderen Evangelien wird hier ein jüdischer Leser in den Blick genommen. Und das merken wir unter anderem darin, dass wie in keinem anderen Evangelium sehr, sehr häufig bei Matthäus auf das Alte Testament Bezug genommen wird. Im Vergleich dazu lesen wir bei Lukas viel mehr Bezug auf die griechisch-römische Geschichte. Bei keinem anderen lesen wir so viel, wer nun gerade Prokurator war und König war und Kaiser war und welche Gesetze erlassen worden sind und wie die römische Armee aufgeteilt worden war, lesen wir bei keinem so intensiv bei Lukas. Und bei keinem lesen wir so intensiv, dass das Kommen Jesu eine Erfüllung des Alten Testaments gewesen war, wie bei Matthäus. Und das fällt uns ja gleich auf. Wenn wir im ersten Kapitel lesen, dann sehen wir da die Geschlechtsregister beispielsweise, daher, wo Jesus abstammt. Oder dann haben wir in Kapitel 1, Vers 22, da steht, dies alles aber ist geschehen, damit erfüllt würde, was der Herr durch den Propheten geredet hat, der spricht, siehe, die Jungfrau wird schwanger werden und einen Sohn gebären und man wird ihm den Namen Immanuel geben. Das heißt übersetzt Gott mit uns. Also hier direkt ein Beispiel von ganz vielen Stellen im Matthäusevangelium, wo Matthäus das selbst erwähnt, für seine jüdischen Leser und natürlich für uns heute auch, wo er den Bezug deutlich machen will, Jesus ist nicht nur irgendein jüdischer Wanderprediger, wie das heute Theologen an der Universität weitergeben. Da gibt es Jesus auch, aber Jesus ist dann eben ein ganz normaler Mensch. Also vielleicht nicht ganz normal, aber so wie viele andere Prediger seiner Zeit auch. So wird das dann vermittelt. Und wenn dieses hier ein normaler bibelkritischer Theologe auslegt an der Universität, in der Landeskirche, aber auch in immer mehr Freikirchen, dann wird er sofort sagen, ja, das kann ja so gar nicht geschehen sein. Vielleicht wissen Sie das auch, hier gerade diese Stelle, eine Jungfrau wird ein Kind gebären. Das ist ja da ja ganz heikel, das kann ja gar nicht sein, weil wir alle wissen, normalerweise bekommen Jungfrauen keine Kinder. Und das ist ja auch so. Und dann sagen viele bibelkritische Autoren, ja, das kann damit ja gar nicht gemeint sein. Denn wenn Jungfrauen keine Kinder bekommen können, dann kann Maria auch keine Jungfrau gewesen sein. Und dann wird das schnell uminterpretiert und dann wird gesagt, ach, da ist eigentlich mit gemeint, eine junge Frau wird ein Kind bekommen. Und da würde ich natürlich sagen, ja, rein theoretisch könnte das ja auch sein, nur dafür braucht es keine Prophetie, oder? Also denn junge Frauen bekommen häufig Kinder. Also als wir unsere Kinder bekommen haben, da war meine Frau auch eine junge Frau. Jetzt ist sie eine etwas ältere Frau, so wie ich ja auch. Also ich meine, ich bin keine Frau, ein Mann. Aber ein älterer, also langsam älter werdender Mann, das wäre ja nichts Besonderes. Wofür bräuchte es eine Mitteilung Gottes, dass Gott mitteilt dem Propheten, es wird einmal eine junge Frau geben, die wird ein Kind bekommen. Wofür braucht man eine Prophetie? Das weiß nur jeder. Und da merken wir, das ganz Besondere ist ja, Gott hat mitgeteilt, es wird eben nur einmal in der Weltgeschichte passieren, dass eine Jungfrau ohne mit einem Mann geschlafen zu haben ein Kind bekommt. Und das ist ja das Wunder. Da soll ganz deutlich gemacht werden, Jesus ist eben Gott. Jesus kommt nicht nur einfach von den Menschen, er ist nicht einfach jemand mit Größenwahn, sondern da soll deutlich gemacht werden, Gott ist das Unmögliche möglich. Und wenn Gott durch ein Wort die ganze Welt schaffen kann, durch ein Wort Adam und Eva schaffen kann, wie ist es für ihn denn ein riesengroßes Problem, eine Jungfrau schwanger zu machen? Aber wie gesagt, wenn Sie heute einen akademischen Titel an der Universität haben wollen und schon manchmal auch in evangelikalen Kreisen, dürfen Sie das nicht glauben. Nicht, weil das ist ja unmöglich naturwissenschaftlich. Und wir müssen nur sagen, ja, wieso? Wenn Gott vom Himmel reden kann, wenn er die Welt schaffen kann, wenn er so übernatürlich eingreifen kann, kann er das natürlich auch. Und das ist dem Matthäus hier ganz wichtig, das zu betonen. Das ist schon lange Zeit vorher vorhergesagt worden. Und hier erfüllt es sich an Maria. Und übrigens das griechische Wort, was hier steht, Parthenos, meint auch im wörtlichen Übersetzung Jungfrau. Das kann man gar nicht anders übersetzen. Und das ist genau das, was hier steht. Und da können wir uns dran freuen. Gott ist ein Gott, der Wunder tun kann. Damals wie auch heute. Und wenn wir dann etwas weiter lesen, dann geht es da um die Weisen aus dem Morgenland. Also ich wäre ja nah daran, versucht zu sagen, an die drei Könige. Nicht? Ja, aber da wissen Sie ja gleich als eifrige Bibelleser, diese drei Könige, die gibt es ja gar nicht. Also ich finde das dann auch immer wieder amüsant. Es gibt ja gerade am Anfang Januar, gibt es dann den Dreikönigstag. Das ist ja auch in einigen Gegenden ein Feiertag. Und gerade kleine Gruppen von katholischen Jugendlichen gehen dann von Haus zu Haus und sind dann häufig auch verkleidet, sind dann drei, einer ist schwarz und der andere ist so ein bisschen braun und der andere ist weiß und die sollen dann die verschiedenen Kontinente symbolisieren und die wissen dann sogar, wie diese drei scheinbaren Könige geheißen haben, nicht? Melchior, Kaspar und Balthasar. Die fragen sich, woher kommt das denn? Ja, das kann ich Ihnen auch nicht sagen. Na gut, ich kann es Ihnen sagen, aber ich kann Ihnen sagen, das kommt halt nicht aus der Bibel. Sondern das ist dann spätere Überlieferung, wo man das einfach so zusammengestellt hat. Ja, so eine vage Anhalt, dass es vielleicht drei gewesen sein könnten, haben wir daher, dass ja drei Geschenke erwähnt werden. Also Weihrauch, Myrrhe und Gold. Und dann sagt man, aha, jeder hat dann eins gehabt. Aber theoretisch könnten es ja auch fünf sein, die das zusammengelegt haben, nicht? Zusammengeschmissen und dann weitergegeben. Oder vielleicht waren es nur zwei. Wir wissen im Plural und es waren keine Könige, es waren Wahrsager. Das griechische Wort heißt da Magoi, was dort steht, meint eher so eine Art Wahrsager, naja, Weise, Gelehrte, so etwas. Vermutlich irgendwo aus dem Gebiet des heutigen Persien, also Iran, wahrscheinlich aus dieser Gegend, wir wissen es nicht ganz genau, auf jeden Fall aus dem Osten kamen sie ja, das wird erwähnt, und sie folgen einem Stern, wobei bis heute rätselig auch noch, was das denn wohl für ein Stern oder Himmelszeichen gewesen ist. Und ich habe auch schon bei einigen Autoren etwas gefunden, also falls Sie nachher sagen, ja, ich habe eine Antwort, kommen Sie gerne zu mir, wobei ich Ihnen sagen kann, ich habe auch schon viele gelesen, viele Antworten, aber bisher hat noch keine mich so ganz befriedigt. Weil manche sagen, das sei so eine Konjunktion von verschiedenen Planeten gewesen. Jupiter, glaube ich, Mars sollen da zusammen gewesen sein. Wobei, naja, die sind ja eigentlich, weisen die nicht in eine bestimmte Richtung. Denn die sind dem ja gefolgt. Die bewegen sich ja nicht. Die bleiben ja aus unserer Sicht über längere Zeit da. Ein Stern, der irgendein Fixstern ist, kann es auch nicht sein. Eine Sternschnuppe, ja, die würde zu wenig lange brennen. Die würde einmal runterkommen, dann ist sie weg und irgendwie, ich weiß nicht, wie Gott das gemacht hat. Ich muss es auch gar nicht wissen. Also falls Sie aber doch noch eine ganz schöne Antwort haben, sagen Sie es mir, weil ich lerne immer wieder gerne dazu. Auf jeden Fall, Gott hat irgendein astronomisches Zeichen benutzt, um diese Weisen aus dem Osten, die ja keine gläubigen Christen waren, auch keine gläubigen Juden waren, zu dem neugeborenen König zu führen. Das lesen wir in Kapitel 2, Vers 5. Sie aber sagten ihm, also dem König Herodes, sagten die Weisen, in Bethlehem in Judäa, denn so steht geschrieben durch den Propheten, und du Bethlehem im Land Juda bist keineswegs die geringste unter den Fürstenstädten Judas, denn aus dir wird ein Herrscher hervorgehen, der mein Volk Israel weiden soll. Also scheinbar diese Weisen, auch wenn wir nichts wissen, dass sie jüdischer Herkunft sind, sie kannten zumindest die Prophetien des Alten Testaments. Und aufgrund dieser Prophetien und aufgrund dessen, was sie beobachtet haben, haben sie sich dann auf den Weg nach Israel gemacht, haben den Herodes besucht, wie wir wissen. Sie finden hinterher auch das Kind in der Krippe. Dann in Kapitel 3 wird uns erwähnt, dass der Johannes der Täufer auftritt. Und da lesen wir Kapitel 3, Vers 3. Das ist der, von welchem geredet wurde durch den Propheten Jesaja, der spricht, die Stimme eines Rufenden ertönt in der Wüste, bereitet den Weg des Herrn, macht seine Pfade eben. Und das ist jetzt nur, sind einige Beispiele aus den ersten drei Kapiteln des Matthäus-Evangeliums, wo wir merken, es gibt nicht nur eine Aussage, dass Jesus Christus als Messias Gottes kommen wird, hier auf der Erde als nicht normaler Mensch, als sündloser Mensch, als Erretter seines Volkes und als Erretter aller Menschen, als der Schuldlose, der stirbt für die Schuldigen. Das wird ganz häufig im Alten Testament vorhergesagt. Einige sagen ja, dass es sogar schon eine Vorhersage gibt, sozusagen nach der Vertreibung aus dem Paradies, wo dann gesagt wird, und dein Same wird ihr den Kopf zertreten, also der Schlange, und wird dann über sie siegen. Das sagen einige, es ist also ein Proto-Evangelium, nennen das einige. Also ein Hinweis darauf, dass einmal ein Nachkomme von der Eva wird den Satan besiegen, der hier erst einmal scheinbar gewonnen hat, indem er Adam und Eva verführt hat und sie dann aus dem Paradies herausgetrieben worden sind. Eine Textstelle in diesen ersten drei Kapiteln möchte ich jetzt etwas genauer lesen und auch erläutern. Und zwar eine Textstelle, die zeitlich durchaus so in den Rahmen passt, in dem wir im Moment sind, zumindest vom Kirchenjahr her. Zeitlich will ich sagen, keiner weiß ja so hundertprozentig, wann Jesus geboren worden ist. Aber wenn wir dann die Tradition nehmen, die sagt, naja, das feiern wir so am 24., 25. Dezember und letztendlich ist dann ein Datum so gut wie das andere, würde ich sagen, dann wäre einige Tage nachher, da kommt, also genau gesagt 40 Tage nachher, da sind dann Maria und Josef im Tempel in Jerusalem. Wir lesen das parallel im Lukas-Evangelium, dass sie dort in den Tempel gehen, um einmal, weil die Tage ihrer Unreinheit waren vorbei, lesen wir, und weil sie dann ein Auslöseopfer gebracht haben für den Erstgeborenen. Denn Jesus war ja ihr Erstgeborener und dafür war es Vorschrift im Alten Testament, dass ein Auslöseopfer gebracht wird. Es steht dann auch da, dass es zwei Turteltauben waren, was uns den Rückschluss zulässt, dass Maria und Josef zu den Armen gehörten. Denn normalerweise sollte es ein kleines Schaf sein, ohne Fehl und Tadel. Und wenn man nicht so viel Geld hatte, dann durfte man auch zwei Turteltauben opfern. Und danach kommen sie zurück nach Bethlehem, bleiben da noch eine Zeit lang. Und dann kommen diese Weisen aus dem Morgenland. Und dann passiert das, was wir hier lesen, dass sie nämlich dann Bethlehem verlassen, aber nicht wieder Richtung Nazareth, sondern dann eben Richtung Ägypten. Und das möchte ich gerade einmal hier vorlesen. Das lesen wir im Matthäus Kapitel 2, Abvers 13. Als sie aber weggezogen waren, hier sind die Weisen mit gemeint, als sie aber weggezogen waren, siehe, da erscheint ein Engel des Herrn dem Josef im Traum und spricht, stehe auf, nimm das Kind und seine Mutter mit dir und fliehe nach Ägypten und bleibe dort, solange bis ich es dir sagen werde, denn Herodes will das Kind suchen, um es umzubringen. Da stand er auf, nahm das Kind und seine Mutter bei Nacht mit sich und entfloh nach Ägypten. Und er blieb dort bis zum Tod des Herodes, damit erfüllt würde, was der Herr durch den Propheten geredet hat, der spricht, aus Ägypten habe ich meinen Sohn gerufen. Als sich nun Herodes von den Weisen betrogen sah, wurde er sehr zornig, sandte hin und ließ alle Knaben töten, die in Bethlehem und seinem ganzen Gebiet waren, von 2 Jahren und darunter, nach der Zeit, die er von den Weisen genau erforscht hatte. Da wurde erfüllt, was durch den Propheten Jeremia gesagt ist, der spricht, eine Stimme ist in Rama gehört worden, viel Jammern, Weinen und Klagen. Rahel beweint ihre Kinder und will sich nicht trösten lassen, weil sie nicht mehr sind. Als aber Herodes gestorben war, siehe, da erscheint ein Engel des Herrn dem Josef in Ägypten im Traum und spricht, steh auf, nimm das Kind und seine Mutter zu dir, zieh in das Land Israel, denn die dem Kind nach dem Leben trachten, sind gestorben. Da stand er auf, nahm das Kind und seine Mutter zu sich und ging in das Land Israel. Als er aber hörte, dass Archelaus statt seines Vaters Herodes über Judäa regierte, fürchtete er sich dorthin zu gehen. Und auf eine Anweisung hin, die er im Traum erhielt, zog er weg in das Gebiet Galiläas. Und dort angekommen, ließ er sich in einer Stadt namens Nazareth nieder, damit erfüllt würde, was durch die Propheten gesagt ist, dass er ein Nazarener genannt werden wird. Also soweit. Ein Ausschnitt, das, was direkt nachher passiert, nachdem Jesus geboren ist, nachdem die Engel auf den Feldern, die erscheinen und die Hirten zu dem Grab, zu der Geburtskrippe Jesu kommen, nachdem dort die Weisen aus dem Morgenland gekommen sind, dann passiert das hier. Zwischenzeitlich sind sie, so wie wir aus den biblischen Texten erkennen können, von einem Stall in ein Haus umgezogen. Vermutlich dauert es nur etwas Zeit, da auch Platz zu schaffen. Oder Josef und Maria haben bei Verwandten Unterschlupf gefunden. Und wie gesagt, sie warteten ja noch, ehe sie nach Nazareth zurückgingen, um dann gleich im Tempel die Opfer zu bringen, statt zurück nach Nazareth zu gehen und von Nazareth wieder zurück nach Jerusalem zu gehen, was ja ein großer Aufwand gewesen wäre. Und jetzt waren gerade die Weisen da gewesen. Das muss auch eine beeindruckende Angelegenheit gewesen sein für Maria und Josef, die ja, wie ich gerade gesagt habe, eher zur armen Schicht der Gesellschaft gehörten. Und plötzlich kamen dann Menschen aus fernen Ländern und das sogar noch mit kostbaren, wertvollen Geschenken. Weihrauch, Myrrhe und Gold. Jetzt könnten wir uns natürlich fragen, warum? Das gibt auch viele Deutungen, das ist ja nicht genau der Text. Einmal könnte es sein, dass dadurch ausgedrückt werden sollte, Jesus ist ein König. Vielleicht sollte auch ausgedrückt werden, Jesus ist ein Priester, weil ja Priester mit Weihrauch zu tun gehabt haben, Könige mit Gold, das wäre eine Möglichkeit. Vielleicht ist es aber auch ganz pragmatisch, weil Gott ja schon wusste, dass sie danach ins Ausland gehen müssen, um eine Zeit lang da zu leben, dass er sie mit den Reisefinanzen ausstatten wollte. Denn diese arme Familie, wie wollte die in Ägypten überleben? Wie wollte sie überhaupt nach Ägypten kommen, wenn sie nichts hatten? Und hier hatten sie vielleicht schon etwas Auskommen. Das konnte man verkaufen. Davon konnte man eine Zeit lang leben, auch wenn man im Ausland war. Vielleicht war auch das die Motivation. Wir lesen es nicht hundertprozentig, aber verschiedene Deutungen können sich da anbieten. Nun, wenn ich jetzt diesen Text Stück für Stück durchgehe, dann ist eine Sache, die mich hier gerade zu Anfang schon sehr herausfordert. Oder eigentlich in dieser Geschichte dreimal herausfordert, nämlich diese Träume, die der Josef hat. Dreimal wird erwähnt, dass ein Engel im Traum ihm erschienen ist, um ihm zu sagen, was er zu tun hat. Gehe nach Ägypten, gehe zurück nach Israel, gehe nach Nazareth. Dreimal erscheint da ein Engel im Traum und das ist ja nicht die einzige Situation in der Bibel, wo Gott auf übernatürliche Art und Weise zu Menschen spricht. Wir lesen das immer wieder. Da erscheinen Engel, da hören Menschen Stimmen direkt vom Himmel. Und jetzt muss ich hier ehrlich gestehen, ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, mir ist bisher noch kein Engel erschienen. Also bisher hat Gott zu mir auch noch nicht im Traum gesprochen, zumindest nicht so, dass ich es wirklich mit Überzeugung sagen könnte. Also bei meiner Frau, da ist das etwas anders. Erstmal im Unterschied zu mir, erinnert sie sich am nächsten Morgen an die meisten ihrer Träume. Bei mir ist es häufig so, morgens gerade im Aufwachen, da denke ich mir, jetzt habe ich auch mal was zu erzählen. Und ein paar Minuten später ist alles weg. Alles wieder vergessen. Ich habe noch gedacht, oh, das war doch so spannend. Ne? Aber ich gebe dem auch keine große Bedeutung. Manchmal ist das dann einfach irgendwie wilde Geschichten von irgendetwas, keine Ahnung. Bei meiner Frau ist das anders. Manches Mal beim Frühstück, dann erzählt sie, was sie denn da geträumt hat. Und wir alle hören gespannt zu. Manchmal lachen wir darüber, ne? Manchmal rätseln wir darüber. Aber im Allgemeinen sind das keine Mitteilungen Gottes. Sondern wir können ziemlich genau identifizieren, das hängt mit den Gesprächen am letzten Abend zusammen. Das ist gerade das, was ihr Sorgen macht oder was am nächsten Tag ansteht. Und das taucht dann irgendwo auch im Traum auf. Und das ist in 99% der Fälle so. Und das war immer so. Statistisch gesehen sagen uns die Mediziner, träumt jeder von uns jede Nacht. Nur wir erinnern uns nicht immer daran. Das soll in der sogenannten REM-Phase besonders stark sein. Rapid Eye Movement. Nicht? Also da, wo dann die Augen sich schnell bewegen im Schlaf, da sollen Träume entstehen. Und meistens ist es irgendwas aus unserem Unterbewusstsein. Aber wenn ich jetzt meine Frau hier fragen würde, dann würde sie wahrscheinlich sagen, naja, so einmal im Leben, da meint sie doch einen Traum von Gott bekommen zu haben. Und zwar ist sie aufgewachsen in Paris in einer atheistischen Familie und hatte dann so als junges Mädchen von einer Schulkameradin etwas vom Glauben gehört. Und in dieser Phase, wo sie sich damit auseinandersetzte, da träumte sie eines Nachts von der Kreuzigung Jesu. Kann sich bis heute daran erinnern. Und dass Jesus zu ihr spricht und sagt, ich bin für dich gestorben. Nun, jetzt können wir natürlich immer sagen, ja, das liegt vielleicht auch damit zusammen, dass sie sich gerade damit auseinandergesetzt hat. Kann sein, will ich auch gar nicht leugnen. Aber zumindest was deutlich ist, dieser Traum hat sie dazu gebracht, dass sie sich dann bekehrt hat, zum Glauben gekommen ist. Und hier würde ich sagen, naja, wer bin ich schon, dass ich Gott Einschränkungen machen will, wodurch er reden kann. Aber wie gesagt, im Leben meiner Frau war das einmal. Und bei den meisten Menschen, mich eingeschlossen, ist es nie. Bei dem Josef, der hat das gleich in ganz kurzer Zeit dreimal. Und Gott kann das damals machen. Gott kann auch durch andere Art und Weise in unser Leben hineinsprechen, dass wir wissen, was dran ist. Dass wir wissen, jetzt ist das dran, jetzt sollen wir das tun. Wenn einer zu mir kommt und sagt, naja, Gott hat schon zu mir gesprochen und ich habe das da und dort schon gehört. Also ich muss sagen, ich bin meistens skeptisch. Einfach schon aus Erfahrung. Weil ich habe viele solcher Leute getroffen und in den allermeisten Fällen hat es sich hinterher herausgestellt, das waren eher eigene Wünsche und Vorstellungen. Da kommt dann irgendwann jemand und sagt, Gott hat mir gesagt, ich werde ein großer Musiker und werde im Fernsehen auftreten. Ja, solche Träume haben manche. Und wenn man stark genug sich das einbildet, dann träumt man auch davon. Nur, das heißt noch lange nicht, übrigens dieser, der mir das erzählt, ist bis heute weder im Fernsehen noch großer Musiker, aber damals hielt er ganz streng daran fest. Also ich habe da so meine Bedenken, denn viele Leute interpretieren einfach in das, was jeder von uns kennt. Jeder hat mal Tag, Träume, Wünsche, Vorstellungen, Ängste, auch Träume, je nachdem. Wer Fantasie begabt ist, träumt sogar noch manchmal am Tag, wenn er wach ist und so. Aber diese Träume haben normalerweise mit dem Reden Gottes nichts zu tun. Das sind zwei vollkommen verschiedene Sachen. Das erkennen wir schon daran, wo im Alten Testament Gott manchmal durch Träume zu Menschen spricht und die sofort erkennen, hier ist was ganz anderes. Denken wir an den Pharao in Ägypten, der dann den Josef ruft. Wie gesagt, der Pharao hat häufig geträumt. Hat er denn während der ganzen Jahre, als Josef im Gefängnis ist, nie geträumt? Natürlich hat er geträumt. Nur er wusste ganz genau, all diese Träume, die sind Schall und Rauch, aber diese Träume, die er jetzt hat, das ist was ganz Besonderes. Da muss ich eine Antwort bekommen. Bei Daniel Nebukadnezar geht es ja ganz ähnlich. Da wusste Nebukadnezar, diese Träume, die ich da habe, das ist eben nicht das normale Zeug, was man da so träumt. Sondern wenn Gott sich mitteilt, dann ist demjenigen, der das hört, auch ganz klar, dass hier Gott redet und dass das nicht irgendein Fantasiegespinst ist, was dahinter steht. Und das war dem Josef auch klar. Zum Glück, müssten wir ja sagen. Oder wir müssen sagen, ja, Gott hat hier eingegriffen, dass es ihm deutlich geworden ist. Hätte der Josef darauf nicht gehört, nach menschlichem Ermessen wäre Jesus ja ermordet worden. Nach menschlichem Ermessen. Gott hätte ja auch anders angreifen können. Was weiß ich, plötzlich sind die Soldaten in ihrer Bewegung gehemmt. Sie können nicht mehr gehen, sie können nicht mehr sehen oder was weiß ich. Aber dazu hat Gott hier nicht gegriffen, sondern hier hat er dem Josef das deutlich gemacht. Und in der Hinsicht muss ich sagen, ist mir Josef ein Vorbild und ich hoffe auch den meisten von uns, dass nämlich da, wo er den Willen Gottes erkannt hat, er nicht lange rumdiskutiert, sondern er ihn sofort tut. Der setzt sich jetzt nicht erst hin und sagt, jetzt muss ich eine Strichliste machen, jetzt muss ich lange überlegen und eigentlich Ägypten gefällt mir gar nicht so, ich kenne Ägypten gar nicht und da spricht man noch Ägyptisch oder die Kultur, die gefällt mir nicht, also gehe ich da nicht hin, sondern der packt sein Zeug auf den Beruf, auf die Berufung Gottes hin und läuft los. Und hier müssen wir sagen, ja und wenig später sind schon die Soldaten des Herodes da. Und da muss ich sagen, das ist doch eine Herausforderung. Das ist etwas, was jedem von uns ein Vorbild sein kann, wo ich jedem sagen würde, mach es genauso. Und an manchen Stellen weißt du ja, was Gott von dir will, auch ohne Träume. Du liest in der Bibel, du sprichst mit anderen Christen und Gott macht dir deutlich, du sollst etwas verändern. Was weiß ich, du sollst zu deinem Nachbarn gehen, das Evangelium erklären. Und dann sagst du, das habe ich ja schon getan, ja vielleicht sollst du das zweite oder dritte oder vierte Mal hingehen. Oder was ich ganz häufig erlebe, Gott macht deutlich, dass irgendwo in der Familie oder im Freundeskreis, da muss was geklärt werden. Da muss um Entschuldigung gebeten werden. Und das wird dann aufgeschoben. Manches Mal erlebe ich, dass gesagt wird, naja, aber der andere war ja noch schlimmer. Der muss zuerst kommen, um sich zu entschuldigen. Und dann bin ich ja offen, nicht? Ja, und der andere denkt genauso, der muss zuerst kommen. Der muss zuerst kommen, dann kommt keiner. Und häufig geschieht es selbst in Gemeinden so, dass über Jahre hinweg irgendwelche Vorbehalte nicht ausgesprochen werden und ausgeräumt werden, dass keine Vergebung in Anspruch genommen wird, weil keiner bereit ist, den ersten Schritt zu tun, das Gesicht zu verlieren oder sonst irgendwie etwas. Und manches Mal ist es so, dass Gott dir Sachen deutlich macht oder dass er dir sagt, es sollte eine Veränderung im Beruf her. Oder du solltest vielleicht deine nächsten Ferien für einen Missionseinsatz in Kenia investieren. Und du denkst dir aber, Kenia, nee, mag ich gar nicht, Afrika, ich bin lieber irgendwo am Strand oder sonst etwas, was ja auch nicht Sünde oder böse ist, jetzt erstmal woanders Urlaub zu machen. Aber wenn das dran ist, dann würde ich dich auffordern, dann schieb es nicht endlos auf. Ich erinnere mich da an ein Gespräch mit einem Professor, der war dann emeritiert und da sagt er so, und jetzt kann ich offen über den Glauben sprechen. War vorher, wenn ich darüber spreche, ja dann gefährde ich ja meine Karriere. Ja, und dann musste ich ihm auch sagen, ja gut, das kannst du jetzt natürlich tun, aber jetzt hört auch keiner mehr auf dich. Ja, denn wenn man erstmal in Pension ist, mancher wartet bis zur Pension, um dann irgendetwas Großes zu machen. Und wenn das dann dran ist, okay, kann ja Gott auch machen. Aber manches Mal gilt es auch schon vorher, Risiken einzugehen und zu sagen, ja, ich bin bereit, mich hier für Jesus Christus hinzustellen, selbst wenn ich dann wie ein Depp wirke für denjenigen, der Gott nicht kennt, weil es jetzt dran ist. Und wenn du weißt, dass etwas dran ist, was Gott in deinem Leben verändern will, dann tu es. Dann nimm dir den Josef zum Vorbild und schieb das nicht auf die lange Bank, sondern tu das. Viele gute Taten werden nicht getan, weil die Menschen sie aufschieben. Und das ist manchmal Bequemlichkeit, manchmal ist es Menschenangst, die dahinter steht, manchmal ist es so eine Unsicherheit, kann ich das denn überhaupt, habe ich ja noch nie gemacht und so. Also wenn dir etwas von Gott deutlich ist, dann tu es. Das gilt ja schon für denjenigen, der das erste Mal zu Jesus Christus kommt. Derjenige, der vielleicht schon jahrelang mit dem Gedanken rumgeht, eigentlich weiß ich, die Bibel ist wahr. Eigentlich weiß ich, Jesus ist von Gott. Aber der dann nicht die Konsequenz zieht. Der sagt ja, irgendwann einmal, wenn ich mein Leben genossen habe, wenn ich richtig Spaß gehabt habe, dann werde ich mich auch mal bekehren. Und dann lerne von dem Josef, schieb das nicht auf die lange Bank. Erstmal verlierst du dadurch nichts, wenn du das sofort tust, sondern du kannst dabei nur gewinnen. Aber das gilt auch für den, der schon lange Christ ist. Und wenn Gott dir in deinem Leben Dinge deutlich macht, vielleicht, dass er sagt, ja, du solltest mal eine ordentliche stille Zeit machen. Statt immer nur zu sagen, ah, das klappt nicht oder so, sondern dann mach es, dann greif das an. Und du wirst merken, da, wo wir Gott gehorsam sind, führt er uns im Glauben auch weiter. Wir wachsen daran. Und häufig ist er ja, also nicht häufig, er ist ja mit dabei. Er hilft uns ja auch in Situationen, selbst da, wo sie schwer sind, da, wo sie schwierig sind, da, wo es Überwindung braucht. Und ich glaube, da können wir von dem Josef an dieser Stelle lernen. Und dann geht es hier ja weiter, sie gehen dann nach Ägypten und da steht dann, dass sie in Ägypten blieben bis zum Tod von Herodes. Also hier muss ich ein kleines bisschen über Geschichte sprechen. Herodes, der hier gemeint ist, ist ja nicht der Herodes, den wir später nochmal antreffen, da wo Jesus hingerichtet wird. Da wird Jesus ja auch vor Herodes geführt, das war dann sein Sohn. Hier ist Herodes der Große mit gemeint. Jetzt haben wir da historisch ein kleines Problem. Also wenn Sie mit einem Lehrer sprechen, Historiker sprechen oder auch mit historisch-kritischen Theologen sprechen, dann fangen die gleich an zu lachen und sagen, ah, sehen wir doch mal wieder, wie unzuverlässig die Bibel ist. Denn wir wissen historisch, dass Herodes 4 vor Christus gestorben ist. Ja, wie geht denn das? Also Jesus mit seinen Eltern flieht vor Herodes, aber der ist schon 4 Jahre tot. Ja, was machen wir denn da? Nun, das Problem ist eigentlich kleiner, als es sich erst anhört, aber manche lässt dann gerne dann darüber ab. Das Problem ist eigentlich viel, viel kleiner. Vermutlich ist Jesus nämlich 4 vor Christus geboren. Ja, das hört sich jetzt lustig an, ne? Weil wir machen ja unsere Zeitrechnung nach der Geburt Jesu. Naja, aber diese Zeitrechnung ist ja nicht von den Jüngern angefangen worden, dass die eine Strichliste gemacht haben, so 1 Jahr nach der Geburt, 2 Jahre nach der Geburt, 3 Jahre. Das ist ja erst von mittelalterlichen Mönchen im Abstand von Jahrhunderten. Die haben zurückgerechnet. Und so müssen wir heute, das ist zumindest wie ich es meine, wie es wahrscheinlich gewesen ist, diese Mönche haben genial gearbeitet, sehr gut gearbeitet, aber jetzt versuchen Sie mal mit den Mitteln, die Sie heute haben, also nicht mit Internet einfach eingeben, sondern jetzt anhand von Dokumenten, mal 500 Jahre zurückzurechnen und ein Datum genau zu bestimmen. Das ist gar nicht so einfach. Und so ist meine Vermutung, die haben sich einfach um ein paar Jahre verrechnet. Also das ist gar kein Problem. Jesus ist vermutlich vor Christus geboren. Also jetzt nicht im theologischen Sinne, nicht, dass Sie das jetzt falsch verstehen. Nicht? Also Jesus und hinterher Christus und so. Nein, wir könnten dann auch sagen, vor unserer Zeitrechnung. Aber das klingt so atheistisch. Nicht? So sagen ja meistens die Atheisten. Deshalb, wahrscheinlich ist Jesus etwa 4-5 Jahre vorher geboren worden. Und dann ist er relativ kurze Zeit nachher gestorben, der Herodes. Und wir wissen nämlich auch, Josephus sagt das auch, dass der Herodes gerade vor seinem Tod in den Jahren so einen vollkommenen Verfolgungswahn, so eine Paranoia bekommen hat. Da wird erwähnt, dass er mehrere seiner Söhne ermorden ließ. Damals gab es einen der Söhne, der da in Rom war, und er sagte, er wäre eigentlich am Hof des Herodes lieber sein Schwein als sein Sohn. Das meinte er wörtlich, nicht übertragen. Ja, warum? Weil als Schwein lebt man weiter, weil die Juden ja kein Schweinefleisch essen, ne? Aber als Sohn war man damals nicht sicher von Herodes. Also der war Paranoia, hätte der hatte mehrere seiner Söhne ermorden lassen, sogar eine seiner Frauen ermorden lassen, aus Angst, sie könnten ihm den Thron streitig machen. Das passt genau in das Bild, was wir hier sehen, von einem, der einen neuen König in Israel ermorden will. Das passt genau da rein. Und dass sie nur kurze Zeit in Ägypten waren, das ziehe ich da heraus, dass uns ja auch am Ende des Textes gesagt wird, dass die Menschen hinterher sagen, wären es ein Nazarener. Und normalerweise benannte man eine Person nach dem Ort, wo sie aufgewachsen ist. Und das heißt, er muss dann auch in Nazareth aufgewachsen sein. Da ich nehme es auch aus der Aussage aus dem Lukas-Evangelium, denn da wird erwähnt, nachdem Maria und Josef im Tempel gewesen sind, und dann steht nur in einem Vers, und sie gingen zurück nach Nazareth und da wuchs Jesus auf und dann kommt die Geschichte vom 12-jährigen Jesus im Tempel. Und das deutet für mich auch darauf hin, Lukas hat gedacht, ach, dieser kurze Ausflug aus Ägypten, der ist nicht so wichtig, den erwähnt ja der Matthäus auch schon, muss ich nicht mehr viel rüberschreiben. Und deshalb hat er jetzt gesagt, und sie ging danach nach Nazareth, weil sie zwischendurch nur kurz einmal woanders gewesen waren. Jetzt können Sie sich vielleicht sagen, ja, das ist ja aber ungenau, das stimmt ja gar nicht, das machen wir aber genauso. Also wenn Sie mal für Ihren nächsten Arbeitgeber, und Sie sind jetzt ungefähr in meinem Alter, haben also schon ein paar Jahre zurück, die Sie schauen können, schreiben Sie einen tabellarischen Lebenslauf. Und dann würde ich zum Beispiel schreiben, jetzt 20 Jahre Bibelschule Brake. Und jetzt könnten Sie aber gleich auch sagen, ja, das ist aber falsch. Zum Beispiel heute war der Michael Kotsch nicht in Brake, sondern in Haiga. Das müsste ich ja in meinem Lebenslauf mit erwähnen. Und dann müsste ich erwähnen, wo war ich letztes Jahr im Urlaub für ein paar Wochen? Oder wo habe ich einen Vortrag da und dort gehalten? Macht das irgendjemand? Macht natürlich keiner. Sondern wir nennen da die großen Blöcke, das, wo viele Jahre dann waren, das nennen wir im Normalfall. Besonders, wenn wir älter werden. Wenn wir ganz jung sind und noch nicht so viel zu erzählen haben, dann erwähnen wir vielleicht auch mal, ich war dann 14 Tage in Afrika, haben da ein Praktikum gemacht oder ein halbes Jahr dort. Aber ab einem bestimmten Alter, dann zählen sie nicht mehr auf, auch wenn sie mal ein halbes Jahr irgendwo gewesen sind. Und genauso ist das auch bei Lukas. Der sagt halt, geboren in Bethlehem und dann nach Nazareth und Nazareth tritt er auf. Und hier lesen wir bei Matthäus, da war noch ein kurzer Aufenthalt in Ägypten dazwischen. Aber dann geht er nach Nazareth. Also insofern, ich glaube, das passt gut zueinander. Und das passt auch geschichtlich durchaus gut, was wir lesen. Diese Geschichte passt dazu. Nur die Berechnung der mittelalterlichen Mönche, die war nicht ganz korrekt, sondern Jesus ist ein paar Jahre früher geboren worden. Nun, die sind dann in Ägypten und dann kommt ja hier so ein kleiner Einschub, nämlich dessen, was da in der Zwischenzeit in Bethlehem passiert. Grausame Geschichte. Grausame Geschichte, der Herode schickt einige Soldaten nach Bethlehem und lässt alle männlichen Kinder unter 2 Jahren ermorden. Jetzt ist auch die Frage, ja, warum macht er denn die Kinder unter 2 Jahre? Jesus ist doch gerade erst geboren. Ich vermute, das liegt daran, dass er ja nicht hundertprozentig den Geburtsdatum kannte. Er kannte von den Weisen ja, der muss jetzt irgendwann geboren sein. Vielleicht ist er aber schon geboren oder er wird noch geboren. So ganz genau war sich der Herodes nicht sicher und jetzt wollte er lieber etwas genauer, etwas sicherer gehen. Ich vermute, dass er auch rein psychologisch dachte, denn wenn jetzt in dem Ort plötzlich das Gerücht die Runde macht, alle kleinen Neugeborenen werden getötet, ja dann würden wahrscheinlich die Eltern auch schnell mal anfangen zu lügen. Und die sagen, nee, meiner ist schon 2 Jahre alt, der ist ein bisschen klein geraten. Ne? Also auch wenn es so klein ist, nicht? Der ist aber schon 2 Jahre. Ja, warum? Ja klar, dann wird er nicht ermordet. Nicht? Und weil die Soldaten keine Hebammen waren, das nicht so genau wussten, wie alt ein Kind ist, dann hat er lieber das ein bisschen großzügiger gemacht. Nicht? Also alles, was noch nicht läuft, nicht? Sozusagen, alles, was da noch kleiner ist oder gerade läuft, zack, alle tot. Manche stellen sich auch einen riesigen Massenmord vor und wundern sich, warum der in der Geschichte nicht erwähnt ist. Also das heißt jetzt in der Geschichtsschreibung, zum Beispiel bei Josephus. Da müssen wir sagen, hier war natürlich ein Massenmord, aber vermutlich sind es eher so vielleicht 20, 25 Kinder, vielleicht 30 Kinder, die getötet worden sind, weil ja Bethlehem damals nicht so groß war und auch nicht jede Familie gerade ein männliches Kind gehabt hat, was getötet worden ist. Immerhin, schlimm genug. Und dann sagen manche, warum ist das denn nicht erwähnt? Ja, da müssen Sie ja nur mal die heutigen Zeitungen anschauen. Wenn irgendwo in Afrika 20 Leute ermordet werden, berichtet hier so gut wie keine Zeitung davon. Wenn allerdings 5 in Paris ermordet werden, dann schon. Also wir merken ja immer in den Medien, auch bei den Geschichtsschreibern, bestimmte Menschen sind wichtiger als andere. Nicht objektiv bei Gott, aber für diejenigen, die es gerne lesen. Und im Römischen Reich oder für den Kaiser, wen interessierten da so ein paar Bauernkinder? Damals niemanden. Das war eine grausame Zeit. Da wurde andauernd gestorben. Das interessierte keinen, wenn ein König einige seiner Untertanen ermorden ließ, vor allem, wenn es kleine Kinder waren. Das interessierte keinen. Deshalb schreibt ein Flavius Josephus nicht darüber. Aber er berichtet sehr wohl darüber, dass Herodes in seinen letzten Jahren einige seiner Gegner hatte ermorden lassen. Und da merken wir, das passt genau ins Verhaltensmuster des Herodes herein, was wir hier lesen. Nun, dann gehen wir etwas weiter. Josef bekommt nochmal den Auftrag, zurückzugehen, jetzt nach Israel. Er macht das auch. Und dann kommen sie nach Nazareth. Da wird dann ja noch erwähnt, dass eben einer der Söhne der Archelaus statt seines Vaters über Judäa regierte, also nicht mehr das ganze Land Israel regierte, nur noch ein Teil. Die Römer hatten den anderen Teil für sich in Anspruch genommen, was wir ja später auch lesen mit den Prokuratoren. Die letzte Prophezeiung, die wir hier drin haben, sind ja drei Prophezeiungen, allein in diesem Text. Nicht? Er, mein Sohn, habe ich aus Ägypten berufen. Und die eine Stimme ist in Rama gehört worden, die Rahel weint um ihre Kinder und er wird ein Nazarener genannt werden, lesen wir hier ja im letzten Vers, in Vers 23. Jetzt ist dann die Frage, wenn ich jetzt in einer Jugendstunde wäre, dann würde es mich ja fast reizen, dass ich Sie jetzt frage, so ja, wo ist das denn vorhergesagt worden, dass er ein Nazarener genannt wird? Und einige, die sich gut in der Bibel auskennen oder die eine Parallelstelle bei sich in der Bibel angegeben haben, werden dann sagen, das ist in Jesaja 11, Vers 1. Wenn Sie aber Jesaja 11, Vers 1 nachschauen, werden Sie feststellen, da steht gar nichts von Nazareth. Denn die Stadt Nazareth wird im ganzen Alten Testament gar nicht erwähnt. Können Sie in der Konkordanz nachschauen. Da steht nur so etwas Ähnliches, nämlich der Spross, der aufwächst. Und gesagt, der Spross, das klingt so ähnlich hebräisch wie Nazareth und so. Ja, könnte theoretisch sein. Hier haben wir eine Prophetie, wo ja auch der Matthäus keinen Namen dazu nennt. An anderen Stellen sagt er, wie Jesaja gesagt hat, wie Jeremia gesagt hat. Hier steht nur, wie gesagt worden ist. Er nennt keine genaue Person dabei. Ich könnte mir durchaus auch vorstellen, dass er sich hier auf mündlich überlieferte Tradition beruft. Er war ja viel näher dran, 2000 Jahre näher. Dass Jesaja und Jeremia gestorben waren, war noch nicht so lange her. Ich kann mir vorstellen, ich weiß nicht, ob es so ist, dass er sich entweder auf eine Bibelstelle des Alten Testaments bezieht, die er übertragen meint, wo nicht wortwörtlich steht Nazarener, also aus diesem Ort stammend, weil es diesen Ort zur Zeit der alttestamentlichen Propheten eben noch gar nicht gab. Übrigens überhaupt geschichtlich wird er hier zum ersten Mal erwähnt. Auch in säkularen Quellen finden wir Nazareth vorher nicht erwähnt, sondern hier das erste Mal erwähnt. Aber ich könnte mir auch vorstellen, dass es da eine mündliche Überlieferung gegeben hat von Aussprüchen der Propheten, die damals sehr wohl bekannt waren, aber die wir heute nicht mehr kennen. Aber ich möchte mich da nicht festlegen. Ich weiß es nicht ganz genau. Jedenfalls irgendwo weiß Matthäus hier etwas, was ich nicht so unmittelbar weiß, was mir nicht so ganz unmittelbar klar ist. Übrigens merken wir das manchmal mit der Prophetie. Wenn wir jetzt vor diesem Ereignis gelebt hätten, 100 Jahre vorher, und dann hätten wir im Alten Testament gelesen, eine Stimme ist in Rama gehört worden, viel Jammern, Weinen und Klagen, Rahel beweint ihre Kinder und will sich nicht trösten lassen, weil sie nicht mehr sind. Woran hätten wir wohl gedacht? Also ich hätte, muss ich ja ehrlich zugeben, nicht daran gedacht, dass das eine Prophetie auf den Kindermord in Bethlehem ist. Und jetzt will ich nicht sagen, dass es nicht ist, doch. Nur was ich damit sagen will, ist, Prophetie braucht manchmal auch eine Offenbarung Gottes, um sie richtig verstehen zu können. Also mit der Jungfrauengeburt, wenn wir da lesen, eine Jungfrau wird ein Kind bekommen, das ist dann ziemlich klar. Aber wenn dann gesagt wird, Rahel weint über ihre Kinder im Alten Testament, ja, dann würde ich erstmal sagen, ja gut, Rahel weint über ihre Kinder, das ist es. Aber dass das gleichzeitig auch eine Prophetie ist für den Kindermord in Bethlehem, wäre ich nicht so drauf gekommen. Aber hier, inspiriert vom Heiligen Geist, hat der Matthäus das so geschrieben. Und da müsste ich sagen, dann ist es so. Dann war das eine Aussage sowohl aus dem Alten Testament, was da historisch passiert ist, als auch eine Aussage für diese Situation des Kindermords in Bethlehem. Da will ich aber deutlich machen, an diesem Beispiel, dass Prophetie eben manchmal schwierig ist. Manchmal kann es uns auch zu Spekulationen anleiten und wir sollten besonders vorsichtig sein, nicht zu spekulieren. Weil, wie gesagt, an dieser Stelle, wir alle wären wahrscheinlich nicht drauf gekommen, hätte Matthäus uns das nicht geschrieben. Aber durch die Offenbarung Gottes wissen wir das. Genauso kann es ja auch umgekehrt sein, dass wir manchmal geneigt sind, etwas in Prophetie hineinzulesen, was eigentlich nicht wirklich drin steht. Und dadurch ist ja auch schon in der Kirchengeschichte manches Unheil oder manche Irritation hervorgerufen worden. Zum Beispiel schon zur Zeit Luthers gab es dann mehrere Propheten, die aufgetreten sind, wie die Zwickauer Propheten. Und die hatten gesagt, jetzt ist das Ende der Zeit, jetzt geht die Welt unter. Höchstens sogar zu Lebzeiten Luthers, dass sich da einige Fürsten in Brandenburg haben dann bei einem schweren Gewitter sich auf einen Burgberg zurückgezogen, weil sie meinten, nun würde die Welt nochmal durch Regen untergehen. Da muss man sagen, ja, die haben schlecht im Alten Testament gelesen, nicht? Da hat Gott doch versprochen, dass er die Welt nicht nochmal durch eine Flut untergehen lassen würde. Und da muss ich auch sagen, da seid ihr auch ein bisschen einfältig. Wenn Gott eine Flut schickt, dann hilft das auf dem Burgberg auch nicht. Dann lebt ihr vielleicht einen Tag länger, aber dann kommt das Wasser da auch hin. Denn dann müsstet ihr euch schnell noch ein Schiff bauen. Das haben die auch nicht getan. Aber letztendlich war beides falsch. Weder ist da die Flut gekommen, noch war das Ende der Welt, sondern es war einfach ein schweres Gewitter. Und danach sind sie dann wieder in das Tal, in ihre Stadt zurückgegangen. Hatte dann auch Ärger gegeben, weil dann die hohen Ministerialen gesagt haben, warum habt ihr uns denn nicht mitgenommen? Wolltet ihr uns ertrinken lassen? Da gab es noch große Auseinandersetzungen und so. Aber letztendlich war es dann doch noch nicht so weit. Ich bin überzeugt, wir sind in jedem Fall viel näher dran als zur Zeit Luthers. Nicht? Das ist offensichtlich. 500 Jahre näher. Aber ich glaube auch so, dass wir sehr nah dran sind. Also ich rechne nicht damit, dass es nochmal 500 Jahre dauert, ehe Jesus Christus wiederkommt und sein Reich aufrichten wird. Ich könnte mir vorstellen, dass es auch nicht mal 50 Jahre sind. Aber wie gesagt, nehmen Sie das jetzt nicht als Prophetie. Nicht? Keine Prophetie, nur ganz persönliche Erwartungshaltung, Hoffnung, Sehnsucht danach, wie ja auch Johannes in der Offenbarung schon sagt, dass wir alle beten sollen. Maranatha, Herr Jesus Christus, komm bald, sollte unser Anliegen sein. Und im Vater unser beten wir auch, dein Reich komme, dein Wille geschehe. Das meint ja auch, tritt dein Reich an, bau dein Reich auf, so wie wir das wissen, wie es dann mal im tausendjährigen Reich und dann im himmlischen Jerusalem geschehen wird. Also hier vielleicht ein kleines Augenmerk darauf, wenn wir mit prophetischen Texten umgehen, wir sollen ihnen hundertprozentig vertrauen, aber manchmal müssen wir auch vorsichtig damit umgehen, weil wir eben Führung durch den Heiligen Geist brauchen, um sie richtig zu verstehen, damit wir nicht falsche Dinge hineininterpretieren oder möglicherweise bestimmte Dinge gar nicht als prophetische Texte erkennen, wie diesen hier, weil wir eben das von Gott nicht geoffenbart bekommen haben. Nun, neben diesen prophetischen Aussagen, also neben den Texten, die wir jetzt gerade gelesen haben, wenn wir das Ganze anschauen, und das ist ja alles hier Prophetie, die die Vergangenheit betrifft. Das ist Prophetie aus dem Alten Testament, die sich zur Zeit des Neuen Testaments erfüllt hat. Ich glaube, dass obwohl die Zeit längst vorbei ist, des Lebens Jesu damals auf der Erde, dass es trotzdem auch für uns heute eine ganz ermutigende Angelegenheit ist. Denn wenn wir sehen, dass Gott es mit seiner Prophetie selbst im Detail ganz genau nimmt, dann können wir davon ausgehen, dass er bei den wichtigen Zusagen, die er uns macht, erst recht sein Wort halten wird. Wie gesagt, bei manchen dieser Stellen, ich weiß auch nicht, ob sie auf diese Stelle gestoßen wäre, wo dann hier steht in Vers 15, und er blieb dort bis zum Tod des Herodes, damit erfüllt würde, was der Herr durch den Propheten geredet hat, der spricht, aus Ägypten habe ich meinen Sohn gerufen. Also wenn das jetzt nicht hier drin stünde im Matthäus-Evangelium, ich weiß nicht, ob ich ganz allein drauf gekommen wäre, also Gott, hier hast du ja was vergessen, hier hätte ja Jesus aus Ägypten kommen müssen. Für mich wäre es wahrscheinlich kein großes Glaubensproblem gewesen, aber hier merke ich, Gott nimmt es selbst mit den kleinsten seiner Versprechungen genau. Selbst mit solchen Versprechungen, ich werde meinen Sohn aus Ägypten rufen. Also vielleicht sagen Sie ja, ich bin da jetzt zu oberflächlich, wenn ich sage, letztendlich ist es mir viel wichtiger, dass er für meine Sünde gestorben ist und auferstanden ist, oder als dass er in Ägypten gewesen war. Aber bei Gott ist es nicht nur so, dass er auf die großen Sachen schaut. Er schaut auf die kleinen. Und das gibt uns ja auch alle Hoffnungen. Deshalb interessiert er sich ja überhaupt auch nur für uns. Sonst könnten wir sagen, auch die großen Linien der Weltgeschichte, die laufen auch ohne uns. Ich vermute mal, wenn die Welt jetzt noch 200 Jahre alt werden würde, dann würde wahrscheinlich von uns keiner in irgendeinem Geschichtsbuch auftauchen. Müssen wir auch gar nicht unbedingt. Und trotzdem ist Gott ja an dir interessiert, an deinem Leben, an den Entscheidungen, die du triffst. Und da, also für mich gibt es eine ungemeine Hoffnung, wenn ich sehe, hier nachweislich hat sich Gott selbst für seine kleinsten Versprechen eingesetzt, dass sie erfüllt werden. Dass sie eben da nach Ägypten kommen, dass dieser Kindermord dort stattfindet, dass er in Nazareth aufwachsen wird. Wenn er zu diesen kleinen Aussagen steht, dann wird er auch zu seinen großen Aussagen stehen. Und seine großen Aussagen sind ja, wenn du deine Sünde bereust, ist er treu und gerecht, dass er dir deine Sünden vergibt und dich reinigt von aller Ungerechtigkeit. Das ist ja ein großes Versprechen. weil das eben noch viel mehr betrifft, als nur den Geburtsort oder den Wohnort anzugeben. Das ist ja das, worauf alle Christen bauen, dass sie wissen, Jesus Christus ist für ihre Sünden gestorben, weil Gott es versprochen hat. Wir können das ja auch nicht sehen, weil wir Sünde ja nicht sehen können. Wir können Vergebung auch nicht sehen. Aber wir glauben, dass es so ist, weil wir wissen, dass an anderer Stelle sich Gott ganz treu zu sein Versprechen gestellt hat. Deshalb glauben wir ja alle, oder ich glaube es zumindest, dass für mich der irdische Tod nicht das absolute Ende ist, sondern dass es nach dem Tod weitergeht. Sehen können wir das ja auch nicht. Keiner von uns kann die Seele eines Verstorbenen sehen. Und wenn es einer zu sehen vorgibt, dann habe ich eher Bedenken, da ist was Okkultes im Spiel. Wir können das nicht sehen. Und trotzdem sind wir fest davon überzeugt, dass wir auch nach dem Tod weiterleben. Dass wir dann erstmal im Totenreich sind, später bei Gott in der Ewigkeit. Und ich vertraue darauf, weil ich weiß, dass Gott sich auch an anderen Stellen, wo ich es überprüfen kann, treu zu seinem Versprechen gestellt hat. Und Dinge gemacht hat, die er vorher verheißen hat, wie diese erfüllten Prophetien, diese drei, die wir in diesem Kapitel gelesen haben, aber auch die anderen, die ich ja vorher gelesen habe, ein Kapitel vorher und ein Kapitel nachher, mit dem Auftreten Johannes des Täufers, mit der Jungfrauengeburt bei Maria, auch das hat Gott ja erfüllt und Zeugen haben es gesehen und konnten darauf aufbauen. Gott stellt sich zu seinen kleinen Versprechen und sie sind historisch nachweisbar eingetroffen, wie wir das hier lesen können, dann können wir daraus die Zuversicht schöpfen, dass er auch bei seinen großen Versprechen, seiner Wiederkunft einmal, unserem Leben nach dem Tod, die Vergebung der Sünden, dass er genauso dazu steht und auch das einhält. Ein anderer Punkt, den ich ja schon hier hervorgehoben habe, wo ich glaube, dass wir davon lernen können, dass wir uns den Josef als Vorbild nehmen. Wenn du erkennst, dass du etwas tun sollst, dann tu es auch, dann setz dich dafür ein. Eine dritte Sache, die ich hier noch hervorheben will, aus diesem Bericht, den wir hier lesen, das ist diese tragische Geschichte mit den Kindern. Also ich finde sie ja tragisch, weil auf der einen Seite lese ich sie und sage, Halleluja, Gott steht zu seinen Versprechen. Aber wenn ich mich dann nur für einen Moment in die Situation der armen Eltern hineinversetze, ich weiß nicht, ob die das wirklich getröstet hat. Zumal den hat ja keiner der Soldaten diesen Bibelvers genannt. Und selbst wenn er den Bibelvers genannt hätte, hier steht geschrieben, jetzt muss ich dein Kind also töten, dann wären die Eltern wahrscheinlich auch nicht froh. Wenn es mein Kind wäre, wäre ich auch nicht froh. Und manchmal, glaube ich, ist es eben in unserem Leben heute noch genauso. Gott lässt in unserem Leben Leid zu, immer wieder. Wer in christlichen Kreisen verspricht, Christen werden nie leiden, nie krank werden, der ist ein Lügner. Sondern in der Bibel finden wir ganz deutlich eher das entgegengesetzte Versprechen. Wenn du Jesus Christus nachfolgst, dann wirst du mit Leiden und Schwierigkeiten zu tun haben. Nehmen wir mal das Leben des Petrus, das lief vorher ziemlich glatt. Kleinunternehmer am See Genezareth, eigenes Fischereiunternehmen, Familie, nicht? Ehefrau, Kinder, alle leben gut zusammen, einigermaßen kommen sie über die Runde und dann kommt Jesus in sein Leben hinein. Und schon nach den ersten Monaten, da fragt er, Jesus, was wird mir denn eigentlich dafür, dass ich meine Familie verlassen habe, dass ich meinen Job aufgegeben habe? Das hat den ja was gekostet. Das war nicht nur mal Spaß, eben durch Israel zu reisen, sondern das hat ihn was gekostet. Und genauso ist es heute auch. Wenn wir Jesus nachfolgen, dann sollten wir es nicht tun, weil wir große Gewinnaussichten irdischer Art davon ableiten. Dass wir sagen, jetzt bin ich immer gesund und immer glücklich und alles so. Denn das wird nicht passieren. Wer so etwas verspricht, ist eher ein Bauernfänger. Sondern genau das, was wir hier lesen, kann in unserem Leben eben auch passieren. Wir können in unserem Leben Leiden erfahren und wir werden manchmal nie in unserem Leben erfahren, warum das so ist. Ich meine, manchmal bin ich dann ja froh, wenn ich irgendwas Schweres erlebt habe, dass ich im Nachhinein mir klar geworden ist, das war aus dem und dem Grund. Aber manchmal merke ich, dieser Grund kommt nie. Vor einigen Jahren war ich mit Krebs im Krankenhaus gewesen. Hatte Krebs gehabt, war etwa ein Dreivierteljahr im Krankenhaus, mehrere Operationen, drei Durchgänge Chemotherapie. Und bis heute hat mir Gott nicht gesagt, warum. Und manches Mal da im Krankenhaus habe ich da geweint und gelegen, schlaflose Nächte gehabt, gedacht, warum passiert mir das? Am Anfang habe ich auch gedacht, ist das jetzt das Ende meines Lebens? Werde ich hier sterben, was ja bei Krebs auch passieren kann? Und bis heute hat mir Gott keine Antwort gegeben. Und mancher, der hier heute Abend ist, hat auch im Leben schon schwere Dinge erlebt und vielleicht hast du keine Antwort bekommen. Vielleicht steht dir auch noch Schweres bevor. Und dann denk daran, wenn Gott dich in deinem Leben führt, es gibt nicht immer eine Antwort, aber gib deshalb dein Vertrauen nicht auf. Bei Gott gibt es schon eine Antwort. Er weiß, warum er das zulässt. Er sagt es uns nur nicht immer. Genauso wie diesen Eltern damals. Diesen Eltern hat er nicht vorher gesagt, das ist der Grund, warum deine Kinder getötet werden. Und es ist so passiert. Wahrscheinlich einmal in der Ewigkeit wird es auch diesen Eltern klar werden. Vielleicht werden sie getröstet sein, ich hoffe es ja, wenn sie sehen, dass da irgendwo Gott doch dahinter steht. Denken wir an den Blindgeborenen, wo dann die Jünger fragen, wer hat gesündigt, er oder seine Eltern? Und dann sagt Jesus, der ist blind, damit jetzt sich Gott verherrlicht. Also rein menschlich gesehen, wenn ich der Blinde wäre, dann würde ich mich aber auch bedanken. Würde sagen, also danke, also hier ironisch, also jetzt 20 Jahre, 30 Jahre blind, nur damit du mich jetzt heilen kannst. Ich wäre lieber von Geburt an sehend gewesen. Und der hat das nicht gleich bei Geburt an gewusst. Das ist jetzt erst klar geworden, nach Jahrzehnten. Der war ja ein erwachsener Mann, also mindestens um die 20 herum, vielleicht noch älter. Und er wusste es nicht. Und die Jünger wussten es auch nicht. Jesus wusste es, weil er tiefer sah. Und so ist es manchmal auch mit unserem Leiden. Wir wissen manchmal nicht, warum es kommt. Und Gott nimmt es auch nicht sofort weg, sondern es bleibt eine Zeit lang da. Aber da möchte ich Mut machen dazu, deshalb trotzdem nicht das Vertrauen auf Gott beiseite zu werfen, weil wir fest überzeugt sein können, dass Gott auch mit dem, was wir nicht verstehen, dass es nicht nur ein Zufall ist oder nicht nur ein Unglücksfall, dem Gott entglitten ist, sondern dass Gott auch damit irgendetwas vorhat, selbst wenn wir es nicht wissen. Und manchmal kann vielleicht dieses Wissen, dieses Vertrauen helfen im Leiden. Nicht total zu verzweifeln, nicht total aufzugeben, sondern daran festzuhalten. Und hier ist für mich so eine Form des nicht verstehbaren Leids. Des Nichts, da kommt keine große Antwort. Da ist nicht hinter irgendwas Tolles, Geistliches, was die Eltern dadurch lernen konnten, sondern es war die Erfüllung alttestamentlicher Prophetie für das Leben Jesu. Und an dieser Stelle, da würde ich dann sagen, ja, halten wir daran fest, gerade wenn solches Leiden kommt, Gott hat nicht versprochen, dass wir generell davon befreit sind. Und noch vielleicht einen vierten, letzten Punkt, der uns für unser Leben weiterhelfen kann, aus diesem Bericht, den wir hier im Matthäus-Evangelium lesen. Und zwar, das ist der, wenn heute immer wieder Leute kommen und sagen, du kannst der Bibel doch nicht vertrauen, weil da und dort hat die Wissenschaft doch was ganz anderes gesagt. Dann würde ich sagen, können doch gerade diese Textstellen uns deutlich machen, manchmal müssen wir nur warten und dann kommen auch Antworten, von denen vorher nie jemand was geahnt hat. Manchmal kommen dann nach Jahren oder Jahrzehnten plötzlich historische oder medizinische oder sonst welche Aussagen, neue Ergebnisse, die genau das bestätigen. Lassen Sie uns Gottes Aussagen nicht einfach über Bord werfen, weil sie auf den ersten Blick seltsam klingen. Wie diese Sache mit Herodes. Dann schauen Sie bei Wikipedia nach und stellen fest, Herodes, 4 v. Chr. gestorben. Dann sagen Sie, oh, das kann ich die Bibel ja vergessen. Sondern vertrauen Sie der Bibel, manchmal liegt der Fehler irgendwo ganz anders. Hier liegt der Fehler in der falschen Berechnung der mittelalterlichen Mönche. Und plötzlich merken wir, oh, ja, gar kein Problem, die Bibel stimmt ja schon. Und deshalb nicht so schnell den Ergebnissen der gegenwärtigen Historiker, Mediziner, Psychologen, sonst irgendetwas vertrauen, denn manchmal liegen die eben auch falsch. Wir sollten nicht immer die Bibel neu uminterpretieren, weil irgendwelche Wissenschaftler gerade andere neue Erkenntnisse haben. Damit will ich diese Erkenntnisse gar nicht niedrig machen, sondern will einfach sagen, sie sind menschlich begrenzt. Wir sollten aber sie nicht stellen über das, was in der Bibel zu finden ist. So habe ich neulich mit jemandem gesprochen, der Pädagogik studiert im Moment. Und in Pädagogik ist es in einigen Universitäten weit verbreitet, dass man sagt, Strafen, das sei absolut das Böseste und Schlimmste, was man tun kann an Kindern. Also falls Sie gerade eine Ausbildung gemacht haben als Erzieherin, Pädagogin, haben Sie sowas vielleicht auch schon gehört. Nicht alle Professoren sagen das, aber viele. Und ich habe da mit einer jungen Frau gesprochen, die eben gerade eine pädagogische Ausbildung macht an der Uni. Und dann sind wir ins Gespräch gekommen. Da hat sie auch gesagt, ja, Strafen ist ja ganz, ganz schlimm, dürfen wir mit den Kindern nicht mehr machen. So sagt sie das jetzt auch in der Gemeinde. Ja, und dann musste ich sie fragen, ja, dann ist Gott im Irrtum. Denn Gott hat sein Volk Israel ganz häufig gestraft. Wir lesen sogar in der Bibel, wer sein Kind nicht züchtigt, der liebt es nicht. Da ist ja die Auffassung der Bibel vollkommen hinterm Mond. Da müssten wir sagen, ja, dann hätten die Autoren der Bibel besser den Psychologieprofessor in der Gegenwart fragen müssen. Nicht warten müssen noch mal 2.000-3.000 Jahre und dann hätten sie es besser gewusst. Und was ich hiermit natürlich sagen will, ist, ich kann ziemlich garantieren, warten Sie 50 Jahre und dann werden genau diese Psychologen, falls sie noch leben, auch eingesehen haben, dass es ganz so nicht geht. Manchmal lernen sie es schon, wenn sie eigene Kinder haben. Nein. Dann merken Sie schon, läuft nicht ganz so. Ja. Und da müssen wir sagen, lasst uns der Bibel vertrauen, auch in Aussagen, wo sie scheinbar gegen die gegenwärtige Erkenntnis spricht. Denn Gottes Erkenntnis ist viel, viel höher und weiter und länger bewährt als die Ergebnisse, die wir haben. Diese Ergebnisse heute will ich nicht schlechtreden, nur sie sind eben eine Seite, sie sind ein Blickwinkel, sie sind vorläufig. Und das dürfen wir nie aus dem Blick verlieren, weil ich habe manche Leute erlebt und gerade auch viele junge Leute, die sind im Studium, sind in der Ausbildung und sie glauben einfach alles, was der Professor ihm sagt, weil der so gut reden kann, weil er ja so viele Fakten nennt, weil das auch im Fachbuch drin steht und irgendwelche Studien das belegen. Aber da würde ich auffordern, ja, wir sollten das anhören, wir sollten uns ernsthaft damit auseinandersetzen, aber bitte sehr nicht alles glauben, sondern wissenschaftliche Erkenntnisse sind immer auch zeitbezogene, begrenzte Erkenntnisse und das, was Gott uns mitteilen will, sind Erkenntnisse und Wahrheiten, die über alle Zeiten hinweg Gültigkeit beanspruchen. Also hier 4 Punkte, die ich gerne mitgeben möchte, neben dem, was wir hier sehen, erfüllte Prophetie, aus dem Alten Testament im Leben Jesu. 4 Punkte, wenn du erkennst, dass du etwas in deinem Leben tun sollst geistlich. Entweder zu Jesus Christus kommen, um die Sünde zu bekennen, vielleicht sich versöhnen mit anderen Menschen, irgendwas in Ordnung bringen, dann tu es bald. Lerne von Josef. Das Zweite, was ich hier gesagt habe, das ist, höre nicht gleich, also gerade gesagt, ja, höre nicht auf jede Neuerung, die es dann in der Wissenschaft gibt. Wenn dir in der Bibel manche Sachen komisch vorkommen, vertrau darauf, nicht blind, aber denk daran, das wird vielleicht in der Zukunft nochmal klar werden. Erklär die Bibel nicht gleich für falsch. Dann drittens habe ich gesagt, wenn wir merken, dass Gott selbst die kleinen Versprechen erfüllt, die kleinen Prophezeiungen, so wie hier 3-mal, dann können wir darauf bauen, dass auch die großen Versprechen, die er uns gegeben hat, erfüllen wird, wie die Vergebung unserer Schuld, das Leben nach dem Tod, seine Wiederkunft, die ewige Herrlichkeit bei ihm. Und dann als Letztes, wenn du mal in Phasen bist, wo du gar nicht mehr ein und aus weißt, wo du im Leiden bist und keine Antwort bekommst, gib deinen Glauben nicht auf, sondern denke daran, das kann passieren, das ist auch hier passiert. Gott ist nicht immer verpflichtet, uns eine Antwort zu geben. Und es kann auch sein, dass wir als Christen mit Leid konfrontiert werden, ganz persönlich und intensiv, ohne sofort eine Antwort zu haben. Aber deshalb gib deinen Glauben nicht gleich auf. An dieser Stelle möchte ich gerne mit Ihnen beten und wer will, kann gerne mitbeten. Ja. Vater im Himmel, vielen Dank für dein Wort und vielen Dank dafür, dass es uns einerseits historische Informationen gibt, andererseits aber auch wichtige geistliche Informationen gibt und uns darüber hinaus noch ganz persönlich herausfordert. Vielen Dank durch dein Reden zu Menschen, prophetisch, dass sie wussten, das waren nicht ihre eigenen Gedanken, sondern es waren deine Worte. Und danke dafür, dass sich das schon so häufig bestätigt und erfüllt hat in der Zeit des Neuen Testaments, dass du da das Kommen deines Sohnes, Jesus Christus, angekündigt hast bis ins Detail und dass es sich genauso erfüllt hat. Danke, dass uns das Mut machen kann und dass wir wissen, Jesus war nicht nur irgendein Mensch, sondern er war von dir, er war der Messias, er war dein Sohn. Danke dafür. Und ich möchte dich bitten, für all meine Geschwister und für die anderen Gäste, die heute Nachmittag hier sind, dass du ihnen nachgehst und dass, wenn du ihnen Dinge deutlich gemacht hast in ihrem Leben, dass sie das erkennen und gib du ihnen dann auch die Bereitschaft, es zu tun und es nicht auf die lange Bank zu schieben. Ich möchte dich bitten, dass diejenigen, die heute hier sind, die manchmal Zweifel an deinem Wort haben, weil sie mit Erkenntnissen der gegenwärtigen Geschichte, Psychologie, Medizin konfrontiert werden, dass du ihr Vertrauen in dein Wort stärkst, dass sie nicht so schnell sich verführen lassen oder schnell dein Wort über Bord werfen, da wo sie es nicht verstehen. Ich möchte dich bitten für uns alle, dass wir unser Vertrauen immer mehr und immer verstärkter auf dich setzen, weil wir wissen, dass du deine Versprechen hältst. Anders als Menschen das tun, du stehst zu deinem Wort. Du machst das, was du gesagt hast, bis ins Detail. Danke dafür. Und ich möchte dich auch besonders für diejenigen bitten, die in schwerem Leid sind, es hinter sich haben oder denen es noch bevorsteht, dass du ihnen ganz nahe bist, dass sie das Vertrauen nicht über Bord werfen, dass sie deine Gegenwart spüren und Unterstützung spüren, auch wenn sie keine Antwort haben, warum sie leiden. Hilf du ihnen. Amen. Amen.